Liebe Brüder und Schwestern, zu dem Begriff Bekehrung will ich zwei Bibelworte lesen. Eins aus Apostelgeschichte 26, das andere aus 1. Thessalonicher 1. Zunächst aus Apostelgeschichte 26 von Vers 18 an. Da finden wir die Worte, mit denen der Herr Jesus den Apostel Paulus ausgesandt hat. Er sagt zu ihm: Ich sende dich zu den Nationen, ihre Augen aufzutun, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, auf dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Dann ein Wort aus 1. Thessalonicher 1. Wir lesen Vers 9 und 10. Denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Gericht. Liebe Brüder und Schwestern, der Ausdruck Bekehrung wird nicht nur in den Brüderversammlungen oft verwandt, sondern auch in den Kreisen der Pietisten und der Evangelikalen. Es ist ganz unerlässlich, dass ein Mensch sich bekehrt, denn von Natur aus sind wir Menschen alle Feinde Gottes, stehen unter dem Zorn Gottes. Dazu zwei Bibelworte. Römer 5, Vers 10 schreibt Paulus: Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, wie viel mehr werden wir durch sein Leben gerettet werden? Johannes 3, Vers 36: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer an den Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Um unter den Zorn Gottes zu kommen, braucht ein Mensch also nichts anderes zu tun, als zu bleiben, wie er ist. Von Natur stehen wir alle unter dem Zorn Gottes. Wir müssen etwas tun, um frei zu kommen von diesem Zorn. Bekehrung ist oft mit Buße verbunden. Apostelgeschichte 3, Vers 9: Tut Buße und bekehret euch. Wenn wir in unserem Text in der Apostelgeschichte 26 weitergelesen hätten, heißt es in Vers 20 am Schluss, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Früchte brächten. Buße ist ein ganz entscheidender Begriff in unserem geistlichen Leben. Man kann sie wiedergeben mit Sinnesänderung. Ich glaube, man kann sie auch gut wiedergeben mit der Kapitulation vor Gott. Wer Buße tut, bekennt ganz offen seine Schuld vor Gott. Man kann sogar sagen, Buße ist einmal unerlässlich, zum anderen unwiderstehlich. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Unerlässlich, ohne Buße wird Gott nicht vergeben. Unwiderstehlich, wenn Buße getan wird, vergibt Gott. Das sehen wir ganz deutlich am Ende des gottlosen Königs Ahab. Gott ließ Ahab das Gericht durch Elia verkündigen und Ahab tat Buße. Und da hat Gott ganz einfach verfügt, dass das Gericht nicht zu den Zeiten Ahabs kommen sollte. Das Gegenteil zur Buße finden wir in 1. Mose 3, das Ja zu uns selbst. Der Mensch will sein wie Gott, heraus aus der Unabhängigkeit. Ich weiß nicht, ob euch schon einmal aufgefallen ist, mit welchen Worten uns in Jesaja 14, Vers 14 gesagt wird, wie der Teufel sich über Gott erhoben hat. Er sagt: Ich will mich gleich machen dem Höchsten. Er sagt nicht, ich werde jetzt mich bemühen, überall Schwierigkeiten zu machen. Ich werde die Menschen zu Lüge, Betrug und Ehebruch verleiten. Ich werde sie zu Kriegen aufwiegeln. Nichts. Ich werde mich Gott gleich machen. Damit hat er Gott die Gefolgschaft gekündigt. Und das ist das eigentliche Wesen der Buße. Nun ist uns aufgefallen, dass in beiden Texten es heißt, sich bekehren von zu. Von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott, von den Götzenbildern zu Gott. Ich muss, wenn ich mich bekehre, immer etwas aufgeben. Täusche sich da keiner. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Ich muss etwas aufgeben. Da ist immer der große Gegensatz Fleisch und Geist. Fleisch, unsere alte sündige Natur, von der wir in Galater 5, Vers 17 lesen, das Fleisch gelüstet wieder den Geist und der Geist wieder das Fleisch. Diese zwei sind einander entgegengesetzt. Dann Römer 8, Vers 8, die aber, welche im Fleisch sind, vermögen Gott nicht zu gefallen. Das ist einfach nicht drin. Nun ist euch sicher ein ganz gewaltiger Unterschied aufgefallen bei den beiden Texten. Der eine hat als Ziel, dass sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Der andere spricht von etwas ganz anderem. Ihr habt euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten. Ein ganz gewaltiger Unterschied. Die einen bekehren sich, um Vergebung der Sünden zu bekommen und ein Erbe, und die anderen, um Gott zu dienen. Wodurch ist der Unterschied zu erklären? Eigentlich sehr einfach. Apostelgeschichte 26 sagt uns den Auftrag, mit dem Paulus ausziehen sollte. Der Text im Thessalonicher Brief ist eine Rückschau, zeigt uns das, was bewirkt worden ist. Also der Bote Gottes geht aus, fordert sie auf, sich zu bekehren, verkündet Vergebung der Sünden. Und die, die das richtig erfasst haben, die werden Menschen, die dem lebendigen und wahren Gott dienen. Und die große Frage an einen jeden von uns ist jetzt die: Bin ich von der Apostelgeschichte zu 1. Thessalonicher 1 gekommen? Das muss ich. Ich will es an einem Beispiel zeigen. Nehmen wir einmal an, ein Ehepaar hat ein hübsches kleines Mädchen, 3 Jahre alt. Das Kind ist das Entzücken seiner Eltern. Wenn das Kind aber nach 20 Jahren immer noch das hübsche kleine Mädchen von 3 Jahren ist, das gerade Papa und Mama sagen kann, dann ist es das Herzeleid seiner Eltern. Ich kann nicht der Säugling bleiben. Der Apostel Paulus hat immer wieder Christen vor sich gehabt, denen er sagte, ich muss euch Milch geben. Feste Speise könnt ihr überhaupt nicht vertragen. Ihr seid noch Kinder. Wir sollen heranwachsen zu einem fertigen Mann. Das ist das Ziel. Und das zeigen uns diese beiden Texte sehr deutlich. Ich darf nicht das kleine Kind bleiben. Ich muss heranwachsen. Ich muss ein voller Mann werden in Christus. Jetzt sehen wir uns den Auftrag etwas näher an. Da heißt es zunächst, ihre Augen aufzutun. Das sagt uns, dass wir Menschen von Natur für geistliche Dinge blind sind. Eine ganz schlimme Situation. Die geistlichen Fragen sind nicht nur die wichtigsten, sie sind die entscheidenden. Nicht nur für unser Leben, für unsere Ewigkeit. Und für die sind wir von Natur blind. Blindheit ist des Teufels raffiniertestes Mittel. Wir lesen davon, zum Beispiel in 2. Korinther 4, Vers 3, in welchen der Gott dieser Welt, das ist der Teufel, den Sinn der Ungläubigen verblendet, damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus. Sehen wir einmal, wie stark die verblendet sind. Nicht einmal der Lichtglanz des Evangeliums der Herrlichkeit des Christus kommt bei denen an. Der raffinierteste Trick des Teufels ist ja der, dass er die Menschen glauben lässt, er existierte überhaupt gar nicht. Es gibt viele Menschen, die glauben, es gäbe keinen Teufel. Die Bibel spricht sehr viel davon, sagt uns, dass er da ist. Und der Teufel lehrt immer das Gegenteil von dem, was Gott lehrt. 1. Mose 3, er hat Menschen gesagt, Gott weiß, dass des Tages, da ihr davon esset, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet sein wie Gott, erkennend Böses und Gutes. Was haben sie erkannt? Nur, dass sie nackt waren. Eine Tatsache, deren sie sich schämten, die sie zu verhüllen suchten. Aber der Teufel hatte getan, als ob etwas ganz Großes auf sie wartete. Er arbeitet immer mit der Lüge. Er ist der Vater der Lüge und ein Lügner von Anfang. Und der Mensch braucht darum Aufklärung, dass ihre Augen aufgetan werden. Der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, einige von euch sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch. Wir sollten also Gott kennen. Und wie ich heute Nachmittag schon sagte, hat der Apostel Paulus sich in seinen beiden Gebeten, die wir im Epheserbrief finden, dafür eingesetzt, dass Menschen wüchsen in der Erkenntnis Gottes. Wir können Gott erkennen um Jesu Willen. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Überlegen wir einmal. Könnten wir eine bessere Information über Gott bekommen als von seinem eingeborenen Sohn? Gott hat nicht einen Erzengel gesandt, den Kunst zu machen, nicht einen Propheten, den er besonders unterrichtet hatte, sondern den eingeborenen Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Dann steht der Herr Jesus vor Pilatus und sagt, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Wir haben oft diese Einschränkung im Worte Gottes. Der Herr ist gekommen, um von der Wahrheit zu zeugen. Aber nicht alle hören ihn. Wer aus der Wahrheit ist, der hört seine Stimme. Wir Menschen können die Wahrheit nicht finden. Seit ungefähr 2.500 Jahren haben wir Aufzeichnungen über das, was Philosophen gedacht haben. Und ein Philosoph unserer Zeit, Professor Wolfgang Stegmüller, Ordinarius für Philosophie in München, schreibt in einem seiner Bücher einmal folgende Zusammenfassung. Trotz so langen Forschens haben wir Menschen auch nicht auf eine einzige der großen Fragen eine allgemein anerkannte Antwort geben können. Wir werfen immer mehr Fragen auf, als wir mit unserem schwachen Verstand beantworten können. Und da ist der Sohn Gottes gekommen und hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Und wir sind in der wunderbaren Situation, dass wir aufgrund des Werkes Jesu die Wahrheit, das heißt Gott, erkennen können. Und nun sollen die Menschen sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Ich glaube, wir empfinden heute ganz selten, was Finsternis ist. Im Kriege, zur Zeit der Verdunklung, da haben wir es oft empfunden. Da kam man aus einem hellen Haus, ging sorgfältig raus, dass das Licht nicht durch die Haustür rausfiel und stand dann in absoluter Dunkelheit draußen. Selbst in der nächsten Umgebung um sein eigenes Haus musste man sich noch erst zurechtfinden. Eine ganz brutale Sache, Finsternis. Und darin lebt der normale Mensch. Bekehren von der Finsternis zum Licht. Johannes schreibt uns von Gott, Gott ist Licht und es ist gar keine Finsternis in uns. Und der Herr Jesus sagt uns, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Unser Herr ist die letzte Aufklärung über Gott, und Gott zu kennen, ist das wichtigste und entscheidende Wissen. Wir wissen, dass man heute Theologie studieren kann. Mir ist vor kurzem erst aufgefallen, was das für ein schrecklicher Ausdruck ist. Wisst ihr, was Theologie heißt? Ich würde es auch erklären an anderen Worten. Biologie ist die Wissenschaft vom Leben. Geologie, die Wissenschaft von der Erde. Psychologie, die Wissenschaft von der Seele. So ist Theologie die Wissenschaft von Gott. Es gibt überhaupt keinen Theologen. Es gibt bloß eingebildete Fatzen, die sich so nennen. Kein Mensch kann den großen Gott da oben erfassen. Da sind wir alle restlos am Ende. Zur Zeit des Herrn, da waren die Menschen noch viel bescheidener. Wisst ihr, wie die Klugen sich da nannten? Gesetzeslehrer. Ja, ein Gesetzeslehrer kann man werden. Man kann das Gesetz in Händen haben und kann pauken und studieren und kann nachher sagen, Gesetzeslehrer bin ich. Aber Theologe wird keiner. So nennt man sich bloß. Und oft sind das die, die von Gott noch am allerwenigsten wissen. Unser Herr hat einmal gesagt, Lukas 10, Vers 21, will ich aber lesen. Die Verse sind wunderschön. Und beachten wir auch die Einleitung, mit der er anfängt. Da heißt es, Lukas 10, Vers 21. In jener Stunde frohlockte Jesus im Geiste und sprach, ich preise dich, Vater, Himmels und der Erde. Ich glaube, so eine Anschrift finden wir im ganzen Neuen Testament nicht wieder. Das muss wohl eine Stunde gewesen sein, in der der Herr sich ganz besonders gefreut hat. Ich preise dich, Vater Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Wenn Gott eins hasst, dann ist das unser Stolz. Und wenn wir eins schwer überwinden, dann ist das unser Stolz. Und nicht zu Unrecht hat die berühmte Bergpredigt mit den Worten begonnen, glückselig die Armen im Geiste. Das sind nicht die Dummen, das sind diejenigen, die sich in den geistlichen Dingen, die sich Gott gegenüber ihrer Armut bewusst sind. In Jesaja 66 heißt es auch, aber auf diesen will ich blicken, auf den Elenden und der verzagten Herzens ist und der da zittert vor meinem Wort. Und dann heißt es weiter, sich bekehren von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt Satans zu Gott. Satan hat Macht, gar kein Zweifel. Und er übt seine Macht aus durch die Sünde. Und der Apostel Paulus spricht, unter die Sünde verkauft. Wir müssen uns an die damaligen Zustände erinnern. Damals gab es Sklaven. Einen Sklaven konnte man kaufen. Und so ist der normale Mensch unter die Sünde verkauft. Natürlich lässt der Teufel das niemandem blicken. Gibt es denn einen Beweis für den Teufel? Ich bin der Auffassung, die ganze ungläubige Welt ist ein dauernder, laufender Beweis für die Macht des Teufels. Ich will ein kleines Beispiel aus der Geschichte bringen. Immer wenn man lange Krieg geführt hat, waren die Menschen den Krieg restlos leid und nahmen sich vor, damit ist jetzt Schluss. 1648 wurde der 30-jährige Krieg beendet durch den Frieden von Münster und Osnabrück. In der Präambel zu diesem Vertrag heißt es, wir schließen diesen Vertrag, um einen ewigen Frieden zu sichern. Kann man nur lächeln, nicht wahr? 1919 ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Dann ging ein Ruf durch die Welt, nie wieder Krieg, und man gründete den Völkerbund. Es dauerte genau 20 Jahre. Da war der Zweite Weltkrieg zugange.
Als man den hinter sich hatte, gründete man die UNO, um den Frieden zu bekämpfen. Und was für eine lächerliche Institution die UNO ist, das können wir ja jeden Tag hören, wenn wir etwas über Jugoslawien hören. Also wir sind einfach nicht in der Lage, bei aller Anstrengung vernünftig zu sein und nicht aufeinander zu schießen. Satan hat schon Gewalt. Nun heißt es, zu Gott bekehren. Ich halte das für sehr wichtig. Und jetzt müssen wir uns einmal fragen, wer Gott ist. Natürlich als erstes, Gott ist der Schöpfer. Und dann steht er vor uns in einer Größe, die wir trotz allen Nachdenkens nicht erfassen können. Nicht einmal ein Mann wie Einstein nahm für sich in Anspruch, Gott zu verstehen. Er schreibt einmal an einen Freund, ich stelle mir vor, dass das so und so läuft, bin mir aber keineswegs sicher. Vielleicht denkt Gott jetzt, den Einstein, den habe ich mal wieder schön an der Nase herumgeführt. So wusste Einstein, hinter die Geheimnisse Gottes kann ich gar nicht kommen. Und wenn der nicht dahinter kam, dann wissen wir, ist schon schwer. Weiter sagt uns die Bibel von Gott, dass er der Heilige ist. Darüber will ich aber heute Abend nicht mehr sagen. Nur dies. Jesaja sieht Gott auf seinem Thron sitzen, die Engel umgeben ihn, die sprechen nicht von seiner Macht, nicht von seiner Weisheit, nicht von seinem Reichtum, die kennen nur ein Thema. Die rufen aus, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die ganze Erde ist seiner Herrlichkeit voll. Erstaunlicherweise steht fast das gleiche Wort in Offenbarung 4, Vers 6. Auch da sehen wir Gott auf seinem Thron, auch da umgeben von den Engeln, auch da rufen sie dasselbe. Und nun, wir sollen uns zu Gott bekehren. Bin ich wirklich bei Gott angekommen? Kenne ich ihn? Liebe ich ihn? Verehre ich ihn? Wer sich wirklich zu Gott bekehrt hat, der liebt Gott und verehrt Gott. Ein Christ bekehrt sich nicht zum Himmel, nicht zur Vergebung seiner Sünden. Er bekehrt sich zu Gott. Ich will dazu eine nette kleine Begebenheit erzählen. Einige von euch werden den Namen Professor Adolf Schlatter schon hin und wieder gehört haben. Er war ja ein sehr geistlicher Mann, ein wirklich frommer Mensch. Als es mit Schlatter zu Ende ging, war seine ganze Familie an seinem Bett versammelt. Seine Frau saß ihm am nächsten und sie wollte ihm den Übergang in die andere Welt möglichst leicht machen. Dann sagte sie, Vater, du wirst jetzt bald in der Herrlichkeit sein. Da ist es wunderbar schön. Da sind die Straßen von Gold und die Tore aus Perlen. Das beeindruckte den Sterbenden überhaupt nicht. Sie holte noch einmal aus, unterstrich das Ganze noch, soweit sie es überhaupt konnte. Er blieb wieder unberührt. Da bekam sie es mit der Angst. Ob der plötzlich in der Stunde seines Todes den Glauben verloren hat? Sie sagte, freust du dich denn nicht auf all die Herrlichkeit? Da sagte er mit einer abwehrenden Bewegung, red mir doch nicht von Gold und Sternen. Mich verlangt, am Halse des Vaters zu hängen. Seht, das ist ja ein rechter Christ. Der hat sich zu Gott bekehrt. Sind wir auch Menschen, die sich zu Gott bekehrt haben? Oder wollen wir nur in den Himmel, wollen wir nur ein schönes Leben haben? Zu Gott bekehrt. Nun kommt etwas hinzu. Vergebung der Sünden. Natürlich müssen wir die haben. Ohne Vergebung kann ja keiner vor Gott bestehen. Und da ist es nun hochinteressant, dass die vielen Religionen alle keine Antwort auf die Sünde haben. Die sagen uns, versuch es noch einmal, tu dein Bestes, streng dich an, immer wieder ran, endlich wird es dir gelingen. Das sagt die Bibel gar nicht. Vergebung der Sünden finden wir nur bei Jesus Christus, der unsere Schuld gesühnt hat. Fast alle Sekten fordern uns zu gutem Werken auf. Die katholische Kirche auch. Die hat so etwas Glauben und ganz viel Werke und Gehorsam. All die Dinge schaffen es nicht. Es gibt nur eins, Vergebung der Sünden um Jesu Willen. Der Grundgedanke bei den meisten vom Menschen erdachten Religionen ist der Mensch ist gut, wenn er sein Bestes gibt, dann wird es was. Unser Herr sagt, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Hurerei, Ehebruch, falsches Zeugnis, Lästerungen und die verunreinigen den Menschen. Wisst ihr, mir ist eins aufgefallen, ich kann sagen, dass abgesehen von meinem Vater im Himmel, niemand mich so sehr liebt wie der Herr Jesus. Ich muss aber hinzufügen, es hält auch niemand so wenig von mir wie der Herr Jesus. Er hat mich gesehen, hat gesagt, dem Burschen da, ändern kann ich ihn nicht, verbessern kann ich ihn nicht, zweiter Bildungsweg scheidet aus. Es gibt nur eins, für den kann ich nur sterben. Das ist buchstäblich biblische Botschaft. Die ist niederschmetternd für uns. Herrlich ist das, was Gott uns gibt. Wir selber haben wirklich nichts zu bieten. Nun geht es weiter, ein Erbe. Also hier muss ich etwas zu sagen. Ist ja eigenartig mit dem Wort Erbe. Es steht geschrieben, dass wir Erben Gottes sind. Nun wissen wir ja, dass man jemanden nur beerben kann, wenn er stirbt und Gott kann ja nicht sterben. Warum denn Erbe? Das kommt aus dem alttestamentlichen Denken. Gott hatte einem jeden Stamm ein bestimmtes Teil an Land zugewiesen. Und damit sie das nun wirklich behielten, was immer auch kommen konnte, beim Gesetz festgelegt, dass es im Schalljahr, im 50. Jahr, wieder zurückkam an den ursprünglichen Eigentümer. Der konnte jetzt ein Versager sein, der sein Land mit Hypotheken belastet hatte. Der konnte sogar verkauft haben. Spielt alle keine Rolle. Im 50. Jahr war es wieder da. Das ist der Begriff des Erbes. Das ist absolut unverlierbar. Und das sollen wir um Jesu Willen bekommen. Und nun sagt der Herr weiter, durch den Glauben an mich geheiligt. Hierzu will ich nicht viel sagen. Ich weiß noch, dass viele Christen Angst vor der Heiligkeit haben. Es hat mal einer gesagt, viele Christen haben mehr Angst vor der Heiligkeit als vor der Sünde. Komische Sache. Dann versucht man das hin und her zu drehen. Heilig heißt nicht sündlos, heilig werden wir nie und solche Sachen alle. Überlegen wir doch einmal. Hat der Herr Jesus unsere Vergangenheit in Ordnung gebracht, wenn wir ihm unsere Schuld bekannt haben? Daran zweifelt doch keiner, der gläubig ist. Ist unsere Zukunft sichergestellt? Ganz gewiss. Wir sagen, wir können unseres Heils gewiss sein. Ja, meinen wir denn, er könnte die Gegenwart nicht auch in den Griff kriegen? Einige, die kennen nur ein Wort über Versagen und das Straucheln. Das heißt, wir alle straucheln oft, steht im Jakobusbrief. Wenn du dir die Mühe nimmst, ein klein wenig weiterzulesen, bis Lukas 24, dann findest du das wunderbare Wort. Dem aber, der uns ohne Straucheln zu bewahren vermag, ihm sei Ehre und Herrlichkeit. Seht, liebe Brüder und Schwestern, das habe ich schon so oft erfahren. Von mir gilt nur, wir alle straucheln oft. Aber da ist einer, der kann selbst mich ohne Straucheln bewahren. An den will ich mich halten und an den müsst ihr euch auch halten. Die große Frage, wenn es um die Heiligkeit geht, ist die, will ich heilig sein? Die meisten Christen wollen glücklich sein. Das ist nicht der Weg. Man muss nicht die Karre vor das Pferd spannen. Ich muss erst nach der Heiligung trachten, dann kommt das Glück von selbst. Mag ich es umgekehrt, wird es nie etwas.
Jetzt wenden wir uns unserem zweiten Text zu, den wir im ersten Thessalonicher Brief finden. Und ich sagte schon, der ist die Rückschau. Diesen Menschen hat der Apostel Paulus ganz gewiss das gepredigt, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Ganz sicher. Und jetzt lesen wir, was daraus geworden ist. Die Thessaloniker haben sich bekehrt von den Götzenbildern zu Gott. Was ist denn nun ein Götze? Unser erster Gedanke ist der an so ein schauriges Ding, wie wir es vielleicht mal in einem Missionsmuseum gesehen haben oder vielleicht in einer Missionsschrift. Ein Götze hat immer eine Fratze, überaus hässlich, dass er nur davor grauen kann. Ach, sagen wir, sind wir weit über hinaus. Wir haben doch nichts mit Götzen zu tun. Wir sind doch fortgeschrittene Leute. Jetzt kommt ein ganz frommer. Es gibt ja überall ganz fromme Leute. Nein, ich kenne da einen, die Zigarette ist so ein Götze. Oh, sagen die anderen, die Zigarette ist der Götze. Dann ist ein anderer, der sagt, der Spaß.
Denn Gott schreibt seine Geschichte ganz anders, als wir es in der Schule lernten. Als wir die alte Geschichte lernten von den Griechen und den Römern, da konnte man schon dankbar sein, wenn noch zwei Seiten in dem dicken Buch über Israel geschrieben stand. Meistens fehlte das ganz und gar. Das spielte ja keine Rolle. Ja, von unten abgesehen nicht, aber für Gott sieht die Geschichte ganz anders aus. Gott zählt die Geschichte nach seinem Volk. Der erste Krieg, der in der Bibel beschrieben wird, 1. Mose 14, wird nur deshalb beschrieben, weil Gottes Volk damit einbezogen war. Und Gott sieht nur das. Er sieht in diesen Reichen so eindrucksvoll, die mit Blut und Gewalt ihre Macht und ihre Größe bereichert, vergrößert haben. Gott sieht darin ganz besonders seine Heiligen, dieses kleine Volk, seine Märtyrer, die ihr Leben gegeben haben für ihren Glauben. So sieht Gott die Geschichte. So sieht Gott die Geschichte des Dritten Reiches. Er sieht ganz besonders das Blut seines Volkes, das darin geflossen ist. Aber so war es auch schon in der Geschichte des Ersten Reiches, in dem Heiligen Römischen Reich der deutschen Nation.
Wisst ihr, ich habe noch nie geraucht und ich halte Rauchen für eine große Dummheit, aber ein Götze ist es nicht. Ein Götze ist etwas, von dem wir Hilfe erwarten und dem wir aufgrund dessen eine gewisse Verehrung entgegenbringen. Und die meisten Raucher, die ich kenne, wenn sie mal über 30 sind, die zahlen was dafür, Behandlung, Kuren, Akupunktur und so weiter, damit sie loskommen vom Rauchen, die verehren das nicht. Nein, die Zigarette ist kein Götze. Aber wisst ihr, was ein Götze ist? Haben wir heute Morgen schon gehört. Geld. Die Bibel sagt uns, dass Habsucht Götzendienst ist. Und der Herr Jesus stellt gegenüber Mammon und Geld. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das heißt nicht, dass jeder Besitz von Geld falsch ist. Absolut nicht. Wer es genau wissen will, muss das in 1. Timotheus 6 lesen, die letzten Verse. Da sagt der Apostel Paulus den Reichen, wie sie sich verhalten sollen. Er sagt ihnen zwei Dinge. Erstens sollen sie nicht hochmütig sein, sind die Reichen sehr leicht. Was, du fährst so einen kleinen Wagen, sieh mal meinen, wo wohnst du denn? Dritte Etage links, ich habe einen großen Bungalow. Die Reichen sind sehr oft eingebildet. Also davor warnt Paulus. Und dann, nicht auf die Ungewissheit des Reichtums zu vertrauen. Eine ganz windige Sache mit dem Reichtum. Es hat schon unendlich viele Menschen gegeben, die ihr ganzes Geld verloren haben. Sei es aus Dummheit, sei es aufgrund der Tatsache, dass die Umstände sich änderten. Aber jetzt will ich einmal etwas von Hiob lesen. Hiob nimmt zum Reichtum Stellung und wir finden das in Hiob 31. Ich lese die Verse 24 und 25. In einigen Übersetzungen sind die überschrieben, der große Reinigungseid Hiob. Hiob nennt da lauter Dinge, wenn ich die getan hätte, alles das wäre Sünde. Jetzt hören wir das Erste, was er nennt. Wenn ich das Geld zu meiner Zuversicht gestellt und zu dem feinen Golde gesagt habe, mein Vertrauen, wenn ich mich freute, dass mein Vermögen groß war und meine Hand Ansehnliches erworben hatte, Vers 28, auch das wäre eine gerichtlich zu strafende Missetat. Welcher selbstständige Unternehmer freut sich nicht, wenn seine Hand Stattliches erworben hat? Davon wollte Hiob nichts wissen. Und die große Frage ist, bin ich frei vom Götzengeld? Hänge ich nicht mehr dran? Vertraue ich ihm nicht mehr? Weiß ich, dass das nicht die entscheidende Größe ist? Dem Geld wird die Familie geopfert, die Gesundheit, das Ansehen. Ich hörte einmal in der Financial Times in New York, hätte in einem Aufsatz über Geld mal gestanden, Geld gibt Zugang zu jedem Platz, bloß nicht zum Himmel. Und für Geld kann man alles kaufen, bloß nicht das Glück. Das sind die beiden Dinge, die wir auch haben wollen. Also das Geld löst die Probleme nicht. Es gibt einen zweiten Götzen, den wir in der Bibel finden, und das ist das Ich. In 1. Samuel 15, Vers 23 heißt es, Eigenwille ist wie Abgötterei und Götzendienst. Das sagt Samuel zu Saul. Und das, die Ich-Sucht ist das ganz große Problem, mit dem unser Gott sich auseinandersetzen muss bei uns. Wir alle haben einen wahnsinnigen Drang, etwas zu sein. Jetzt muss ich Folgendes sagen. Gott sagt überhaupt nichts dagegen, wenn wir Ehre suchen. Viele Christen denken, ein Christ dürfte keine Ehre suchen. Der müsste immer ganz bescheiden sein und sagen, Ehre habe ich nichts mit zu tun, ich kann nichts, bin nichts, werde nichts. Nein. Der Apostel Paulus, der hat Ehre gesucht, das will ich euch mal vorlesen, das ist euch vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Der war ganz versessen auf Ehre, nur er suchte die an der richtigen Stelle. Ich lese ein Wort aus 1. Korinther 9. 1. Korinther 9, Vers 15. Ich habe aber von keinem dieser Dinge Gebrauch gemacht. Ich habe dies aber nicht geschrieben, auf dass es mir also geschehe. Denn es wäre mir besser zu sterben, als dass jemand meinen Ruhm zunichte machte. Wir dürfen Ehre suchen, aber nur bei Gott. In Johannes 5, Vers 44 lesen wir, wir könnt ihr glauben, wie ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die vor dem alleinigen Gott gilt, nicht suchet. Es geht darum, ob wir die Ehre suchen, die vor Gott gilt. Nur dann sind wir in Ordnung. Seit einiger Zeit ist mir bewusst geworden, dass es noch einen dritten Götzen gibt. Da ist mir ein Büchlein in die Hände gefallen von Etta Linnemann. Ich weiß nicht, ob schon mal jemand von ihr gehört hat. Sie hatte Theologie studiert, ihren Doktortitel gemacht und war sogar Professorin. Schrieb zwei Bücher, die gut ankamen, und dann war sie alles leid und sie sagte, da wurde ich ein Fernsehfan. Dann ist man schon ziemlich tief gesunken, wenn man Fernsehfan geworden ist. Ja, da war sie angekommen. Und dann ist sie zum Glauben an den Herrn gekommen. Und dann schreibt sie im Vorwort zu einem ihrer Bücher, und da habe ich alles, was ich geschrieben habe, sämtliche Beiträge für Zeitungen und meine Bücher, alles in den Müll geworfen. Und ich bitte meine Freunde mit meinen Schriften, das Gleiche zu tun. Und diese Etta Linnemann schreibt, Wissenschaft ist ein Götze. Ja, das ist sie auch. Viele erwarten von der Wissenschaft alles. Aber was heißt denn das? Das ist das Vertrauen in den Menschen. Das Vertrauen in uns selbst. Dass wir etwas sind. Auch im frommen Raum gibt es Ehre zu gewinnen. Das ist eine ganz schlimme Sache. Und viele kämpfen auch im frommen Raum um die Ehre. Und sie verlieren dann das Wichtigste, die Ehre bei Gott. Wir lesen ja von den Jüngern, dass sie auch noch so arme Kerle waren. Die meisten von uns werden ja wissen, dass in Lukas 20 von Vers 14 an der Herr von der Einsetzung des Mahles spricht. Und dann in Vers 24, ich will aber nur nicht sagen, dass das so nah zusammenliegt wie die Verse 18 und 24, es kann zeitlich ein bisschen länger sein, da lesen wir, dass die Jünger sich darüber unterhalten, wer von ihnen der Größte ist. Die waren noch nicht so weit zu erkennen, dass die Größe darin besteht, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das große Vorbild ist uns da wieder der Apostel Paulus. Er schreibt an die Galater, Galater 6, Vers 14, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi, durch welches mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Was heißt denn das? Die Welt gekreuzigt, ein schrecklicher Ausdruck, nicht wahr? Ich kann mich ja gar nicht kreuzigen. Das heißt, die Welt ist für mich erledigt, abgetan, kein Thema mehr. Und dann errühmt sich des Kreuzes. Ich glaube, wenn wir verständen, was es heißt, dass der Sohn Gottes in Schmach und Schande am Kreuz hing, damit du und ich nicht verloren gingen, sondern Kinder Gottes würden, dann würden wir ganz maßlos stolz werden und sagen, mein Herr und Heiland, der liebt mich so, der starb für mich. Bin ich frei von der Liebe zu mir selbst? Bin ich frei von der Liebe zum Geld? Bin ich frei vom Vertrauen aufs Geld? Bin ich frei vom Geltungsdrang? Das sind die starken Götzen unserer Zeit. Bekehrt von den Götzen, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. In der Elberfelder Übersetzung, da hat, solange sie bestand, in der revidierten nicht mehr, immer etwas gestanden vom eifernden Gott. Alle anderen Übersetzungen, die ich kannte, auch in anderen Sprachen, die sprachen nur vom eifersüchtigen Gott. Die meisten halten nichts von Eifersucht, hat auch eine schöne Seite. Stellen wir uns mal vor, Gott liebt uns mit eifersüchtiger Liebe. Er will unsere Liebe zu ihm nicht mit anderen teilen. Heute steht auch bei uns der eifersüchtige Gott. Hast du je daran gedacht, dass es Gott darum geht, dass du ihn liebst und dass er deine Liebe nicht mit anderen teilen muss? Also ein ganz wichtiger Gedanke. Jawohl, da ist der eifersüchtige Gott. Was ist nun das Ziel? Wenn wir richtig stehen, dann kommen wir da an, dass wir sagen, wie es in 1. Korinther 15 heißt, vom Herrn Jesus, er muss herrschen, bis auch der letzte Feind unter seine Füße gelegt ist. Ist das auch dein Ziel, ist das mein Ziel, dass der Herr Jesus herrscht? Nun haben die sich bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Was heißt dienen? Ich glaube, ich kann das Wort mit wenigen Ausdrücken erklären. Dienen heißt im Auftrag handeln. Das braucht nichts Unangenehmes zu sein. Es gab damals auch in Rom Sklaven, die sehr feine Posten hatten. Da war zum Beispiel einer Vermögensverwalter. Ein vornehmer Mann, hat ein schönes Büro, da saß er drin, verfügte über Millionen. Ein anderer erzog die Kinder der reichen Leute. War auch eine wirkungsvolle Sache. Es gab dort hohe, feine Posten. Aber sie mussten dienen. Sie waren nicht frei. Sie konnten nicht selbst handeln. Dienen heißt im Auftrag handeln. Das wissen und wollen heute viele nicht. Wenn ich von unserer Versammlung in Lüdenscheid ausgehe, wir haben eine ganze Menge Geschwister, die wollen alle arbeiten. Immer ran. Lernen? Nein. Dienen? Gib mir einen Posten, dass ich mich betätigen kann, ich will was tun. Dienen heißt im Auftrag handeln. Und wenn ich erkenne, wer der wahre und lebendige Gott ist, dann will ich gar nicht mehr selbstständig sein. Dann höre ich damit auf. Was ist denn die Alternative zu Gott dienen? Die Alternative ist ja die andere Möglichkeit. Ich frage mich bei Bibelworten oft nach der Alternative. Die Alternative zu Gott dienen heißt, ich diene mir selbst. Ich investiere alles in mich. Ach, da bin ich ja so dumm, wie man nur sein kann, nicht wahr? Denn mit mir ist bald zu Ende. Du machst dir denken, du hättest noch 30 Jahre mehr, ahnst gar nicht, wie schnell die rumgehen. Und vielleicht kommt der Herr vor, dann hast du deine 30 Jahre nicht. Wer Gott dient, der macht's richtig. Und nun kommt etwas Eigenartiges. Ihr habt euch bekehrt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Es gibt immer wieder Christen, die haben dicke Bücher darüber geschrieben, wann der Herr Jesus wiederkommt. Und seit 1948, seit es wieder einen Staat Israel gibt, hat es da auch viele Bestseller gegeben. Und ich kann euch sagen, dass ich da einen kenne, der ist ein reicher, vornehmer Mann dadurch geworden, dass er schöne Bücher über das Kommen des Herrn geschrieben hat. Es geht aber nicht darum, Bücher über das Kommen des Herrn zu schreiben. Es geht darum, den Herrn zu erwarten. Wer erwartet denn den Herrn? Vor Jahren hat mir in unserer Versammlung eine alte Schwester gesagt, wenn da vorne ein Bruder betet, Herr Jesus, komm, dann bete ich, komm noch nicht, komm noch nicht. Dann sagte mir einmal eine junge Schwester, als ich noch in der Jugendstunde mitarbeitete, sag mal, wir wollen doch mal darüber sprechen, warum uns ein Gruseln über den Nacken läuft, wenn wir an das Kommen des Herrn denken. Woran liegt das denn? Furchtbar einfach. Wer Gott dient, der erwartet den Herrn. Und wer Gott nicht dient, der erwartet ihn nicht. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Stellen wir uns einmal einen Studenten vor, der nur gebummelt hat, der nichts kann. Und wenn man denen sagt, ja, jetzt musst du dich allmählich aufs Examen vorbereiten. Ja, du hast ja noch die Möglichkeit, von dann bis dann, der nimmt immer die Letzte. Alles hinausschieben. Wer nicht lernt, hat Angst vorm Examen. Wer Gott nicht dient, kann nicht auf den Sohn warten. Hat überhaupt keinen Zweck, darüber zu reden. Wir müssen die Dinge an der Wurzel anfassen. Wer Gott dient, wartet auf den Herrn. Alles andere taugt nicht. Jetzt mag einer denken, oh, ich kenne da aber eine alte Oma, die liegt im Bett und der geht schlecht und die sagt immer, ich wollte Herr kämen. Ja, sowas gibt's. Ist auch ganz gut. Aber wenn man sich das genau bedenkt, dann geht einem etwas auf. Wenn der eine im Bett liegt, keine Nacht mehr vor Schmerzen schlafen kann, dann sagt er, ich wollte Herr kämen. Dann ist ein junger Mann, viel Geld, will mit seiner Frau eine Weltreise machen und ich sage, du, der Herr kommt bald. Etwas zurückstellen, sagt er. Jetzt können wir genau feststellen, wie schön der Himmel ist. Er ist besser, als was die alte Oma im Bett hat und schlechter, als die Reise mit der Frau. So einen Blödsinn glauben viele Christen. Wie ist denn der Himmel wirklich? Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist. Der Himmel, der passt zu Gott. Und so wie wir uns Gott nicht vorstellen können, so können wir uns auch den Himmel nicht vorstellen. Es geht immer um unsere Schau von Gott. Wer die richtige Schau hat, erwartet den Herrn. Wer die nicht hat, erwartet den Herrn nicht. Wir können da nicht die Leute zu beeinflussen versuchen. Das hilft alles nicht. Nun gebe ich zu, es gibt zwei Gründe, die können einen Menschen veranlassen, den Herrn noch nicht direkt zu erwarten. Wenn zum Beispiel Eltern ungläubige Kinder haben, es ist dann sehr schwer für die zu beten, Herr Jesus, komm. Aber jetzt sind hier vielleicht Eltern, die haben junge Kinder, die sind noch nicht in dieser Frage. Dann will ich denen mal etwas sagen. Wenn ihr heute anfangt und die Bitte, an die Bekehrung denkt, dann kommt ihr einfach zu spät. Zu spät ist eines der schrecklichsten Worte, aber wahrscheinlich eines, das sehr oft in unser Leben hineinpasst. Gott erwartet, dass wir ihm die erste Stelle geben, und darin liegt die ganze Schwierigkeit. Jetzt geht es wieder darum, wissen wir, wer er ist? Da komme ich immer wieder darauf zurück. Weiß ich, dass Gott der unvorstellbar Große ist und gleichzeitig der unvorstellbar Gütige? Die Bibel ist so freundlich, uns diese beiden Gegensätze, die Größe Gottes und die Güte Gottes, an einer Stelle direkt nebeneinander in einen Vers zu schreiben. Und den will ich einmal vorlesen. Der steht im Psalm 147. Da stehen die beiden ganz gewaltigen Dinge zusammen in den Versen 3 und 4. Da heißt es von Gott, der da heilt, die zerbrochenen Herzen sind und ihre Wunden verbindet, der da zählt, die Zahl der Sterne, sie alle nennt mit Namen. Gott ist gleichzeitig der unvorstellbar Große und gleichzeitig der, der uns unvorstellbar nah ist, der uns unvorstellbar gütig ist. Wenn wir das erkennen, dann sehnen wir uns danach, ihn besser zu kennen, ihm näher zu kommen, ihn besser zu verstehen. Ich will zum Schluss eine kleine Begebenheit erzählen, die uns zeigt, dass so manche Zweifel, die wir in unserer Klugheit Gott gegenüber aufbauen, verschwinden, wenn wir richtig sehen. Meine Mutter hatte einen Bruder, der in England lebte, und die beiden schrieben sich jedes Jahr zu ihrem Geburtstag einen Brief. Nun war der Bruder 80 Jahre alt geworden, da war der Brief von meiner Mutter wahrscheinlich ein bisschen länger und freundlicher ausgefallen, nehme ich jedenfalls an. Kurz darauf kam seine Antwort. Er war ein überzeugter Christ. Er schrieb ihr, ich bin nun ein alter Mann und ich werde bald beim Herrn sein. Aber ich gebe offen zu, ein Gedanke hat mich oft geplagt. Wenn ich beim Herrn sein werde, dann werde ich ja seine Liebe mit Millionen von anderen Christen teilen müssen. Der Gedanke hat mir überhaupt nicht gefallen. Können wir uns vorstellen, nicht wahr? Nun, sagte, habe ich vor ein paar Tagen einen kleinen Spaziergang gemacht, einen Berg hinauf, oben über eine Ebene, war ein schöner Tag, die Sonne schien. Auf einmal wurde mir bewusst, in einigen Kilometern Entfernung, da lagen Tausende von Menschen am Badestrand, freuten sich über die Sonne. Und ich hatte die Sonne ganz für mich allein. Mir nahm keiner was davon weg, sondern war nur für mich da. Da wurde es mir bewusst, wie es im Himmel ist. Wenn ich mal bei meinem Vater bin, da können noch so viele sein, die Sonne, seine Sonne und er nur für mich. Seht, der hatte die richtige Vorstellung von Gott. Wenn wir wissen, wie wunderbar groß Gott ist, dann lösen sich diese Fragen. Wie kann ich denn nun zur richtigen Vorstellung kommen? Der Prophet Jeremia, der sagt es uns. Eine ganz einfache Sache. Er sagt, ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir suchen mit eurem ganzen Herzen. Darin steckt die ganze entscheidende Wahrheit. Ich kann Gott nicht nebenbei kassieren. Ich kann sagen, ja, dafür interessiere ich mich auch, habe auch ein paar Minuten Zeit jeden Tag. So geht das nicht. Wenn ich ihn zur Nummer eins mache, dann lässt er sich finden. Und dazu möchte ich euch alle ermuntern. Gebt ihm die erste Stelle. Es mag sein, dass ihr viel arbeiten müsst, dass ihr wenig Zeit habt. Und ihr könnt ihm doch die erste Stelle geben. Das ist immer drin. Ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Möchte das unser Anliegen sein, dann kommen wir ihm viel näher. Ich habe schon viel darin erfahren, darf mich freuen über die Nähe meines Vaters und habe immer das Bestreben, ihm noch näher zu kommen.